Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Christine Watti.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur und jetzt wird losgetalkt im Popkultur-Wochentalk. Meine Gäste sind heute die Journalisten Nils Schniederjan und Thi Lee, Kollegen auch hier, Kolleginnen im Deutschlandfunk Kultur. Beide bepackt mit großen Themen. Thi, bei dir geht es um eine Geschichte, die mit der Musikerin Billie Eilish anfängt und dann aber größere Fragen rund um Communities, Selbstbestimmung und auch Benachteiligung marginalisierter Gruppen aufmacht. Was hat dich also genau, du musst es uns erzählen, in der letzten Woche besonders beschäftigt?
Ja, also das aktuell Pride Month ist für mich persönlich nicht so ausschlaggebend. Ich finde solche symbolpolitischen Tage teilweise auch, also ich bin da sehr ambivalent, aber für die Fans von Billie Eilish und der US-Sängerin Fletcher würde ich schon sagen, dass es was ganz, ganz Wichtiges ist. Die sind sogar ziemlich sauer. Und das Thema beschäftigt mich, weil ich finde, daran kann man schon ganz gut sich abarbeiten, daran, wie Menschen teilweise auch einfach nicht mehr so Lust haben, so Widersprüche auszuhalten und auch nicht so Lust haben, so mentale Gymnastik zu machen. Und ja, in diesem Sinne will ich das die nächsten Minuten machen.
Sehr gut, aber sag mal, was der Anlass war. Also Pride Month ist tatsächlich ist aber nicht der große Anlass, sondern wirklich eine Aufregung um die Musikerin Billie Eilish.
Genau, also wie gesagt, Billie Eilish und Fletcher.
Stimmt.
Und vor wenigen Wochen ist offiziell bekannt, dass Billie Eilish einen neuen Freund hat. Und das geht so durch TikTok und die Boulevardpresse viral. Also der heißt Nat Wolff, was eigentlich aber auch in dem Sinne hier jetzt egal sein müsste. Also er ist Schauspieler und Musiker. Und die wurden halt zusammen in Venedig in Italien so knutschen, Turteltaubenmäßig, lavidavi gesichtet. Und die Öffentlichkeit, und ich sage das extra so, weil wir wissen ja nicht, was unter dem Radar geschehen ist, hat Billie Eilish immer nur mit Männern zusammen als Datingpartner gesehen. Und naja, wie sie aussah, wie sie sich seit ihren jungen Tagen kleidet, das hat irgendwie für manche Fans nie so richtig irgendwie in bestimmte Schubladen gepasst. Also steht sie nur auf Männer oder steht sie vielleicht auch auf Frauen etc. etc. Und also seit frühen Tagen an, also gibt es einfach schon diesen Druck von außen für Billie Eilish, sich irgendwie so zu positionieren. Also so, ich stelle mir das ziemlich belastend vor. Ich meine, sie ist mit 15 oder so richtig groß geworden und worauf sie eigentlich auch nie Bock hatte, also diesen Rechtfertigungsdruck. Und das hatte vor 2 Jahren, also 2023, so einen fragwürdigen Höhepunkt erreicht, als sie im Variety-Magazin in einem Interview geoutet wurde. Und also da wurde sie auch zu dem Verhältnis zu Frauen grundsätzlich angesprochen. Und da sagt sie, I'm physically attracted to them, also girls, but I'm also so intimidated by them and their beauty and their presence. Also man hört da ja schon raus, dass sie ja körperlich sich hingezogen fühlt zu Frauen. Aber es war noch nicht so ganz eindeutig, meinten dann einige. Und daraufhin wurde sie nochmal auf dieses Outing oder Soft-Outing angesprochen, nämlich ob sie das geplant hätte in diesem Interview. Und da kam auch raus, nee, eigentlich nicht so richtig. Also so, das geschah auch vor allem unter Druck. Und da hat kurz darauf Billie auf Instagram ein Bild von ihrer Unterhose und der Jeans, die sie anhatte, auf der Toilette gepostet und geschrieben, ja, thanks Variety for my award and for also outing me on a red carpet at 11 a.m., instead of talking about anything else that matters, I like boys and girls, leave me alone about it, please, literally, who cares? Stream, what was I made for? Und genau, also zusammengefasst, die ist ziemlich genervt gewesen, also verständlich, dass sie irgendwie vormittags nochmal darauf angesprochen wurde, was eh nicht so richtig freiwillig passiert ist. Und ja, die Fan-Community hat dann halt auch erstmal da sozusagen Ruhe gegeben, aha, sie ist bi, sie ist queer. Und der Song Billie Eilish's Lunch hat vor einem Jahr dann letzten Endes dann diese Vergewisserung endlich, also so mehr oder weniger spätestens gegeben. Also das erste deutliche Mal, dass sie von sich aus das anspricht.
Wir hören mal in den Song. Warum das so wichtig ist, müssen wir auch gleich besprechen für die Fans. I could eat that girl for lunch. Yeah, she dances on my tongue. Tastes like she might be the one. And I could never get enough. I could buy her so much stuff. It's a craving, not a crush. Ja, gut. Das könnte auch eine weitere Bestätigung sein. Nils, du wolltest auch gerade dich da einmischen in diese Schilderung dessen, was Billie Eilish umtreibt und vor allem auch die Fans, was die sexuelle Orientierung ihres Superstars eigentlich betrifft.
Ja, ich wollte mich einschalten, weil mir da auch eingefallen ist, dass eine der wenigen Dinge, die ich über sie weiß, als jemand, der sich jetzt nicht besonders viel mit Popmusik auseinandersetzt und da nicht so viel mit Boulevardpresse rezipiert, ist eben dieses Interview, in dem es dann darum ging, dass sie auf Frauen stünde und dann so ein bisschen diese ganze Diskussion darum, dass da diese junge Frau ist, die sich nicht richtig festlegen will, die auch vielleicht nicht diese medialen Spiele so perfekt beherrscht, sondern einfach mal so ein bisschen daherredet und dann schockiert ist von dieser Riesenreaktion. Und ich wollte sozusagen mal fragen, was ist denn jetzt das, was eigentlich die Leute so aufregt? Also für mich scheint das doch jetzt erstmal relativ klar. Also sie sagt, sie steht irgendwie auf Männer und auf Frauen. Das ist heutzutage eigentlich kein großer Skandal mehr, scheint mir. Zumindest so in dieser, in diesen Popkreisen ist das ja nicht besonders verschrien. Jetzt macht sie ein Lied darüber, dass sie auch auf eine Frau steht. Dann datet sie halt mal hier einen Mann und macht Fotos. Was regt die Leute denn überhaupt so auf?
Ja, also das ist auf jeden Fall eine interessante Frage, weil es scheint auf jeden Fall Menschen enttäuscht zu haben in der queeren Community und da fängt es schon an. Also ich muss dieses Wort kritisch hinterfragen, weil ich muss Community sagen, weil es irgendwie in gewisser Weise Menschen zusammenfasst, die sich queer verstehen oder unter einem bestimmten Aspekt wiederfinden. Und Community finde ich persönlich auch gleichzeitig schwierig, weil es irgendwie so nahelegt, dass Menschen, die eben diese Identitätsmarke haben, auch genauso denken müssen, was sie aber nicht tun. Auf jeden Fall gibt es aber Teile in der queeren Community, die das wie einen Verrat empfunden haben oder auch.
Also Entschuldigung, da musst du nur erklären, den Verrat, dass sie sagt, dass sie quasi in den Raum stellt, sie ist bisexuell und jetzt der Verrat ist der Teil, dass sie sich so geäußert hat und jetzt aber ihren männlichen Boyfriend vorstellt. Und
oder dass sie schon wieder einen männlichen Boyfriend hat, so verstehe ich es, oder?
Genau, also es gibt erstmal Zweifel an ihrer Bisexualität sozusagen, weil sie eben, wie ich schon gesagt habe, öffentlich nur Männer gedatet hat. Und ich finde, das ist dann insofern schon auch schwierig, wenn Billie Eilish oder auch andere Menschen, die sich bisexuell verstehen, rechtfertigen müssen dafür, ob sie es wirklich sind oder nicht. Also die Dating-Geschichte darf jetzt nicht so eine Art Referenzzeugnis oder sowas werden.
Ja, ich glaube trotzdem, wenn ich jetzt mal versuche zu verstehen, warum könnte das Leute so sehr aufregen? Warum stört es sie oder warum? Es klingt ja fast so, als würden sie einen einfordern, zeig dich doch jetzt auch endlich mal mit einer Frau, lass dich doch mal mit einer Frau knutschend in Venedig ablichten, beweis es jetzt mal endlich. Warum ist es überhaupt für Leute so wichtig? Mir fällt da so ein bisschen dieser Begriff Fandom eher ein als Community. Also es geht ja schon um diese parasozialen Beziehungen, die Menschen dann zu ihren Idolen herstellen. Und bei dieser parasozialen Beziehung oder diese parasoziale Beziehung hilft ihnen dabei ja auch, ihre eigene Identität zu sichern. Das ist ja ein ganz wichtiger Teil davon, Teil eines Fandoms zu sein. Man nimmt sich dieses Idol, nimmt sich dieses Idol und diese dritte Fernsehsendung oder so. Und daraus schafft man sich so eine Art Panzer und schafft man sich auch sein eigenes Selbst. Voll. Und da ist es ja dann tatsächlich, wenn man das so macht und wenn das eigene Selbst und die eigene Identität so sehr abhängt von den Handlungen eines anderen und eines Idols, ist es tatsächlich ein Angriff auf mich und auf meine Identität, wenn sie das dann nicht erfüllt, was ich da rein projiziere.
Aber das hast du so schön auf den Punkt gebracht. Ich würde auch sagen, dass es Projektionen sind, auf jeden Fall. Also so und irgendwie nachvollziehbar, dass man ja als, sage ich jetzt mal, junge Fangirl das total toll findet, dass es jemanden gibt, eine Künstlerin, die mit Lyrics das schafft, rauszubringen, was ich irgendwie nicht selbst in Worten packen kann. Und ja, das ist halt einfach Ausdruck einer Enttäuschung und gleichzeitig ist es auch so unfair und ein ungesunder Abnabelungsprozess, sage ich jetzt mal, in diesem Fan-Sein, wenn man dann nicht schafft, als Fan irgendwie anzuerkennen, dass eben die Fans, die man so schätzt, die Künstler, die man so schätzt, sich eben anders verhalten, als man es sich wünscht.
Aber ich würde da noch anfügen wollen, ich glaube, dass, also ich würde auch dieser These folgen können und gleichzeitig, aber habe ich das Gefühl, es geht auch nochmal, es gibt nochmal so eine andere Ebene. Bei Harry Styles haben wir das ja auch schon miterlebt, dass ihm Queerbaiting vorgeworfen wurde, weil er wiederum ist auch in der Zeit, ich weiß gar nicht über Harry Styles genau Bescheid, mit wem er gerade zusammen ist, aber da war der Vorwurf ähnlich, dass er sich quasi der queeren Community annähert, irgendwie Stile kopiert und sich offen zeigt und unklar und seine sexuelle Identität geheim hält und dann aber auch eine weibliche Freundin hat. Und da dachte ich so, also es gibt, glaube ich, also diese enttäuschten Fans, so wie ihr das jetzt gerade beschrieben habt, aber dann gleichzeitig, glaube ich, auch eben so eine Idee davon, was ist denn eigentlich queer und wie muss das ausgelebt werden und wer könnte möglicherweise dieses Label einfach nur aus Modegründen oder aus Fan-Zugehörigkeitsgründen ausnutzen. Und das finde ich eigentlich den interessanten Teil, also das andere auch. Aber mir fällt es immer schwer, bei den Beziehungsgeschichten und Selbsterzählungen da so tief drum zu bohren, weil natürlich auch Fans, die Möglichkeit haben müssen, Fans, Stars, sich zu verhalten und zu leben, wie sie eigentlich wollen. Aber da ist ja nochmal eine fast politische oder gesellschaftliche Diskussion drin versteckt.
Ja, und das, also mir scheint es da auch so eine Art Anspruchsdenken zu geben, dass sich dann daraus ergibt, dass man als Community, benutze ich jetzt mal den Begriff, auch wenn er dich ein bisschen stört, dass man als Community Leute so groß machen kann, dass quasi Künstler und Künstlerinnen ja auch mit ihrer Selbstdarstellung, die dann zum Beispiel so ein bisschen queer er ist, natürlich sich ein Publikum erschließen, das im Zweifelsfall erstens natürlich schon ein bisschen sozusagen zahlungsbereit ist, aber vor allem sind sie bereit, sich auch mit ihrem ganzen Wesen und ihrer Identität dann hinter einen Künstler zu stellen, ihn zu verteidigen, ihn im Netz sozusagen zu stannen, sagt man, glaube ich, in diesen Teilen der Fanwelt. Und da fühlen sie sich dann natürlich auch sozusagen ausgenutzt einfach. Das ist ja dieser Vorwurf des Queerbaitings. Du nutzt uns und unsere Ressourcen, die wir halt als zusammenstehende Gemeinschaft haben, einfach aus und bist dann nicht mal Teil dieser Community.
Ja, und ich habe auch noch ein ganz gutes anderes Beispiel rausgesucht. Das betrifft die queere Sängerin Fletcher. Und ihr wird ja genauso vorgeworfen, ja eigentlich Queerbaiting zu betreiben. Und Fletcher bekennt sich, wie gesagt, als Teil der queeren Community. Und über sie weiß man auch, dass sie und welche Frauen sie gedatet hat. Und Anfang des Monats hat sie den Song Boy rausgebracht. Und diese Zeilen sorgen auch schon jetzt für einen heftigen Outcall. Nobody knows who I was before. Well, they won't judge me in the morning. We were counting. It stopped, we were waiting for the ball to drop. I closed my eyes and I leaned in. I kissed the boy. Ja, also ein Geständnis. I am sitting on a secret. Und sie gesteht in dem Song, dass sie einen Jungen geküsst hat. Also offensichtlich rüttelt das ja so an ihrem queeren Selbstverständnis. Und sie nimmt in dem Song vorweg, also you can think that I'm a hypocrite, that's cool. Also denkt halt, dass ich eine Heuchlerin bin. Und daraufhin hat auch ein Fan auf TikTok ziemlich, also scharfe Worte gefunden, finde ich.
What is annoying the shit out of me is this whole marketing campaign as if she is coming out as dating men that is also strategically timed during Pride Month. It has never and will never be hard to date a man. Our entire society is set up for that. There's nothing difficult about being a woman who dates men and there's nothing brave about talking about it. Literally the easiest thing you can do and it's a privilege to show up that way in this world. Date whoever the hell you want, but this whole boohoo, I'm coming out as dating a man, this is so scary and vulnerable. While hate for LGBTQ plus people is at an all-time high and backing for queer folks is at an all-time low.
Ja, also
der ist sauer.
Ja, absolut sauer. Also der Fan oder die Fan beschreibt im Grunde, dass das ja nicht angehen könne. Dass, also es ist ja nicht mutig, was Fletcher angeblich tut. Oh, ich habe einen Mann geküsst. Das ist einfach Mainstream. Das ist das, womit man, ich sag mal so flapsig, seine Ruhe haben kann in dieser Gesellschaft. Aber ich finde auch gleichzeitig sehr interessant, dass dieser Marketing-Blabla oder dieses Ausnutzen, dieses Geld sich daran bereichern, dieser Vorwurf im Raum steht. Weil beispielsweise, wenn Chappell Roan über ja, das Lesbischsein singt, das ist ja auch irgendwie eine Form von einer Bereicherung. Und warum ist es jetzt in dem Fall, das verstehe ich nicht, kritikwürdig, wenn Fletcher darüber singt und daran verdient, dass sie eben auch Männer liebt?
Naja, es liegt an der Inszenierung, oder? Es liegt so an der Inszenierung zu sagen, guckt mal, vor, weiß ich jetzt nicht, 15, 20 Jahren hat Katy Perry noch gesungen, I kissed a girl, und konnte damit irgendwie schockieren und provozieren. Es hat sich seitdem was geändert, und heutzutage provoziere ich jetzt damit zu sagen, I kissed a boy, ich weiß, ihr hasst mich jetzt dafür, aber komm, kreuze ich mich, die Liebe fällt dahin, wo sie hinfällt. Und da sagen jetzt dann eben Leute, die queer sind, die tatsächlich ein Coming-out hinter sich haben und sozusagen die Härten davon auch miterlebt haben, sagen dann vielleicht, wie wir es jetzt gerade gehört haben, ja, also diese Inszenierung, dass das jetzt was Mutiges ist, wo man sich gegen eine Gesellschaft stellen muss, die einen jetzt fertig macht, das ist ein bisschen unangebracht.
Ja, offensichtlich ist es ja mutig, weil sonst würde es ja keinen Backlash geben.
Ja, wir haben es ja bei Billie Eilish gesehen. Also, dass wenn man es auch nicht thematisiert und nicht zu einem schnulzigen Song verarbeitet, kommt trotzdem die Riesenkritik und wird man sozusagen kritisiert und vielleicht auch ein bisschen fertig gemacht.
Aber habt ihr zum Abschluss gefragt, das Gefühl, dass das, also dass wir über ein klassisches Social Media, TikTok Empörungsphänomen sprechen, oder dass da schon was drin liegt in dieser Debatte, die wir jetzt an vielen Stellen nacherzählt haben, die wirklich, also wo wirklich noch was besprechenswert ist inzwischen der Community, diesen Stars, die dann irgendwie mit den Labels davon eilen, und man da, also seht ihr persönlich oder auch wenn ihr euch die Debatten anguckt, da Dinge, wo ihr denkt, ja stimmt, das ist, bringt auch noch mal mehr als sich quasi nur zu wundern, wie viel Empörung 2025 über die Dating-Mechanismen der Stars herrschen.
Also mir scheint es schon so zu sein, dass man anhand dieser Phänomene einfach sieht, wie, ich benutze jetzt mal diesen Begriff, den wir gleich noch hören werden, toxisch diese Fan-Communities sein können. Und das erleben wir ja schon seit Jahren, seit die immer stärker werden, immer wieder, dass es für mich von außen auch ein bisschen willkürlich scheint, wogegen sich jetzt dieser Hass richtet, wer da jeweils der genaue Feind ist, wofür man sich dann auch einsetzt und welche und wessen Sache man zu seiner eigenen Sache macht. Aber dass diese Empörungsdynamiken tatsächlich wahnsinnig unangenehm werden können, und in dem Fall trifft es dann vielleicht Künstler und Künstlerinnen, die denen es sehr, sehr gut geht und die auch so ihr Auskommen finden, auch wenn sie von ihrer Community dann da sozusagen verstoßen werden. Aber dass diese Mob-Dynamiken, die sich da ergeben, sich auch durchaus gegen Menschen richten können, die es vielleicht nicht so gut haben. Und ich nehme das mit großem Befremden wahr.
Ja, ich kann mich da auch anschließen, und ich muss sagen, also ich kann da auch ganz gut da reinlesen, dass es irgendwie salonfähig geworden ist, Menschen wirklich sehr, sehr, sehr streng zu bewerten. Also so auch schon auf Grundlage von wenigen Sachen, die sie tun, die sie sagen, mit denen man dann nicht mitgeht, die Person zu, also so nicht nur outzucallen, teilweise auch schon zu canceln, finde ich persönlich irgendwie schwierig. Also etwas, was uns gesellschaftlich einfach nicht wirklich weiterbringt in, also wirklich in anspruchsvollen Auseinandersetzungen mit Sachthemen.
Billie Eilish und Fletcher unter anderem kriegen Kritik für ihr Datingverhalten, um es jetzt nochmal so zusammenzufassen. Darüber haben wir gesprochen im ersten Teil des Popkulturwochentalks mit Nils Schnieder, Jan und Thiele. Erster Teil bedeutet selbstverständlich, es folgt ein zweiter Teil. Hier geht es im Popkultur-Wochentalk mit Thiele und Nils Schnieder-Jan auch um Musik, um Pop und Politik, würde ich jetzt mal so sagen, oder Rap und Politik, aber das muss ich ja auch nicht alles erzählen, denn Nils, das ist dein Thema, das dich in dieser Woche viel beschäftigt hat. Warum und weshalb? Einfach mal zweimal gefragt.
Ja, was mich viel weiter als über diese Woche hinaus beschäftigt, ist dieses ganze Thema der gesellschaftlichen Militarisierung. Also wir haben einerseits diesen Aufrüstungsdiskurs, das jetzt gefordert wird, bis zu 5% unserer jährlichen Wirtschaftsleistung in die Aufrüstung zu stecken. Andererseits gibt es diesen Wehrpflichtdiskurs, in dem es darum geht, ob junge Männer, ob auch junge Frauen wieder zum Wehrdienst eingezogen werden sollen. Und der Hamburger Künstler Disaster hat jetzt zu all diesen Themen einen Song veröffentlicht, der heute rausgekommen ist.
Frag mich, was dein Leben wert ist. Die sitzen in Palästen und dann reden sie von Wehrpflicht. Nichts ist dir sicher, aber ein paar Dinge stehen fest. Würden nie sterben für ein Land, das uns so leben lässt. Meine Söhne geb ich nicht, nein. Meine Söhne geb ich nicht, gibt nichts Größeres für mich, Deutschland. Wie kommst du drauf, dass sie sterben oder töten wollen für dich? Meine Söhne geb ich nicht. Meine Söhne geb ich nicht, nein.
Und dieser neue Song, Meine Söhne gebe ich nicht, ist natürlich eine Anspielung auf einen bekannten pazifistischen Song aus den späten 1980er Jahren von Reinhard May.
Nun werdet ihr sie nicht mit Hass verderben. Kein Ziel und keine Ehre, keine Pflicht. Sind's wert, dafür zu töten und zu sterben. Nein, meine Söhne gebe ich nicht. Nein, meine Söhne gebe ich nicht.
Beides schöne Songs, aber sehr, sehr unterschiedlich. Und ich finde interessant, und was ich hier mal so ein bisschen zur Debatte stellen wollte, ist, was in diesen 35 Jahren eigentlich passiert ist, dass es diese zwei extrem unterschiedlichen Versionen von Pazifismus, auch von Männlichkeit gibt, die sich damals und die sich jetzt gegen eine gesellschaftliche Militarisierung wenden. Also bei Reinhard May ist es ja eher dieses sanfte, nachdenklich, gefühlvolle. Bei Disaster haben wir gehört, es ist eher so eine gewisse Härte in der Ästhetik. Er spielt mit so einem Durchhaltevermögen, einer Streitlust. Es gibt eine Zeile in diesem Song, die für mich da sehr deutlich wird. Da heißt es dann, sitz in der Bahn und hör Blümchen auf meinen AirPods. Elektropanzer, Feminismus, Annalena Baerbock. Wir kommen zu eurem Krieg nicht, aber vielleicht in eure Wohnung mit Maske und mit Dietrich. Das klingt dann doch ein bisschen anders als das Reinhard May'sche, nun werdet ihr sie nicht mit Hass verderben, sondern da steckt dann schon selber eine Art Hass drin. Und ja, meine Frage ist, was ist da passiert? Warum sind es heute diese harten Männer, die sich gegen die gesellschaftliche Militarisierung wenden und nicht die sanften Reinhard May's?
Also ich würde dir auf jeden Fall als erstes mal feststellen, es sind ja schon mal auch zwei ganz unterschiedliche Musikrichtungen. Das würde ich nicht ganz außen vor lassen. Ne? Also der gesamte Ansatz dessen und die Haltung ist natürlich anders, was Disaster macht im Rap, als jetzt irgendwie in so einer Liedermacher-Tradition und die auch noch ein paar Jahrzehnte vor uns liegt.
Ja, aber das Interessante ist ja, dass Disaster nicht der Einzige ist, der im Deutschrap sich so positioniert. Also wir haben KIZ, die letztes Jahr ihren Song Frieden rausgebracht haben, zugezogen maskulin, vor einigen Jahren mit Endlich wieder Krieg. Also warum ist es dann gerade dieser Deutschrap, aus dem wir solche Töne hören, während jemand wie Campino, der vielleicht eher ein bisschen in dieser Reinhard-May-Tradition steht, auch wenn wir das vielleicht manche jetzt übel nehmen, sich 2022 schnell hingestellt und gesagt hat, ich habe damals den Wehrdienst verweigert, würde ich heute niemals machen, ich würde sofort losziehen und für dieses Land kämpfen.
Jetzt haben wir so viele Themen, hat Nils auf einmal aufgemacht. Die Männlichkeit, die Unterschiedlichkeit natürlich im Angang, das meinte ich nur mit den unterschiedlichen Musikrichtungen, also wer welchen musikalischen Auftrag und wohin überhaupt sendet, ne? Und natürlich ein zeitlicher Unterschied. Für mich steckt da halt tatsächlich auch drin, wann sich Künstlerinnen und Künstler überhaupt auf diese Art und Weise gegen oder für aktuelle politische Entscheidungen überhaupt positionieren. Ne? Das ist ja gerade in diesen Zeiten, wie man so sagt, ja auch nochmal eine größere Frage. Was hat dich da am meisten an den Gedanken, die man aufmachen kann, rund um diesen Track interessiert?
Also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob es eine Frage von Männlichkeit ist oder ob es vielleicht eine Frage von der Machart ist in den Songs. Also ich will damit sagen, ich glaube, da lockt man heute niemanden so wirklich vor den Ofen, wenn man irgendwie nochmal diese Reinhard May-Tunes nochmal rausholt. Aber also es braucht schon irgendwie so einen gewissen Charme, so einen gewissen intellektuellen Anspruch in den Songtexten und irgendwie auch ja so ein Selbstbewusstsein. Und ja, das findet man tatsächlich auch viel jetzt bei diesen genannten männlichen Künstlern. Und ich bin noch nicht aber sicher, ob es wirklich also an diesem Männlichsein liegt. Also und das andere, was ich mich gefragt habe, ist, also inwiefern vielleicht auch die soziale Herkunft eine Rolle spielt. Bei Disaster ist ja bekannt, dass es eigentlich eine ja, so ein Aufwachsen ist, wie es sich für einen Rapper halt auch gehört. Also so ziemlich rough in Hamburg aufgewachsen und Erfahrungen mit Drogen, Sozialarbeitern und ja, eben sehr früh Verlusterfahrungen in der Familie erlebt. Und genau, das prägt natürlich ja auch einen gewissen Blick auf die Welt. Und da frage ich mich auch, prägt das nicht auch nochmal mehr den Blick auf ja, Krieg und Aufrüstung? Und ich will darauf hinaus, dass wenn wir in die Geschichte gucken, also so oder auch schon aktuell in den USA, also während des Vietnamkriegs war es so, dass eben ja Minderheiten verheizt worden sind an der Front. Und um die 10% ja, der Casualties, der gefallenen Afroamerikaner waren. Und es waren auch sehr viele Lateinamerikaner dabei. Und jetzt bei dem aktuellen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sind es auch wieder Minderheiten, die eben an der Front auch oft kämpfen. Also asiatisch aussehende Burjaten, das sind so sibirische Minderheiten. Und genau, ich schlage den Bogen nochmal zurück. Ich denke, dass es auch nochmal sensibilisiert, aus nicht so sicheren Verhältnissen zu kommen und sich gegen den Krieg auch auszusprechen.
Ja, ich finde das einen sehr, sehr guten Punkt, weil das ja im Deutschrap auch schon immer eine ganz wichtige Komponente war. Und du sagst auch, es ist sozusagen dieses typische Deutschrapper-Aufwachsen, das Desaster in seinen Songs von früh auf beschrieben hat und auch die Widersprüchlichkeit dieses Aufwachsens ja sehr intensiv beschrieben hat. Und wenn ich jetzt versuche, mir da irgendwie so eine Erklärung zu finden, warum sind es dann gerade diese Deutschrapper, die sich jetzt dagegen stellen, für diesen Staat irgendwie verheizt zu werden potenziell, dann geht es ja auch darum, dass der Staat für Menschen, die in so prekären Verhältnissen aufwachsen, eben als Repressionsapparat erscheint und nicht als ein Sicherheitskonstrukt, was einfach nur dafür sorgt, dass es uns irgendwie gut geht und wir vor äußeren wie inneren Feinden geschützt werden, sondern die dem eher als Feind immer entgegenstanden. Und das ist ja im Deutschrap schon immer eine wahnsinnig wichtiger Topos gewesen, so Straße gegen den Staat. Der Staat sind diejenigen, die uns halt fertig machen wollen und die auf uns einkloppen und wir rennen halt vor ihm weg und tun alles, um da nicht reinzugeraten. Und das kann man natürlich auch auf so eine Zeit übertragen, in der der Staat wieder Zugriff auf die Körper von jungen Menschen bekommen will, über eine Wehrpflicht. Und klar, du sagst, es sind soziale Minderheiten, die da von Russland verheizt werden, aber in der Ukraine sehen wir, es sind vor allem Männer, die da verheizt werden. Und es gibt eben da auch diesen sehr starken diese Geschlechterdiskrepanz, dass Frauen eben fliehen durften aus der Ukraine und Männer nicht.
Aber das ist super, was ihr gesagt habt, finde ich, weil das nochmal eben so eine andere Dimension aufmacht, vor allem nochmal klarer macht, was zum Beispiel der Unterschied ist zwischen Desaster und Reinhard May. Also da ist dieses, ich bin einfach Pazifist, ich möchte einfach keinen Krieg versus den Satz für ein Land, das uns so leben lässt und so weiter. Das ist ja noch eine andere Dimension in der Wiederaufnahme dieses alten Refrains. Es ist ja nicht nur, ich möchte nicht, dass meine Söhne oder ich selber in den Krieg ziehen müssen, so wie es damals formuliert wurde, sondern es gibt schon auch noch den Fingerzeig auf für euch nicht.
Ja, genau. Und ich finde total interessant, dass bei Reinhard May und in dieser Generation des Pazifismus trat man ja immer auch gewissermaßen moralisierend auf. Man hat immer gesagt, es ist gegen oder es ist unmoralisch, für einen Staat in den Krieg zu ziehen und Menschen umzubringen, von denen uns nichts trennt, außer unserer staatlichen Zugehörigkeit. Während jetzt es ja eher diejenigen sind, die für eine zunehmende Militarisierung sind, die moralisierend argumentieren und sagen, nein, nein, wenn ihr von diesem tollen Staat lebt und alles genießt, was er euch bietet, dann müsst ihr jetzt auch mal ran und ihn verteidigen, wenn er von außen bedroht wird. Während ja dann so Leute wie Desaster oder KZ viel stärker ausgehend von ihrem Eigeninteresse letztlich argumentieren und sagen, nee, wir würden, also er rappt ja, wir würden nie sterben für ein Land, das uns so leben lässt. Und da schwingt ja überhaupt, also für mich keine große Moral mit, sondern erstmal einfach dieses Ding, wenn ihr uns so leben lasst, dann werden wir uns auf jeden Fall nicht verheizen lassen. Und das ist ja schon eine Veränderung, oder? Also in der Art und Weise, wer wie eigentlich auftritt und mit welchen Argumenten.
Voll. Also ich hänge auch noch daran, wie du eigentlich also zusammengefasst hast, dass da irgendwie diese Empörung noch mal mehr eine größere Rolle spielt und mitschwingt. Also so im Grunde gibt es ja viele infrastrukturelle Versagens, Gründe, die man jetzt aufzählen kann. Und dass eben diese jungen Männer einfach auch nicht bereit sind, auf dieser Grundlage so ihr Leben oder die ihrer Söhne herzugeben. Das finde ich auf jeden Fall, das stimmt mich auf jeden Fall immer noch nachdenklich.
Mhm. Und ich bleibe noch mal kurz eine Runde bei dieser Frage, ob Künstlerinnen und Künstler sich politisch äußern. Und deswegen habe ich ja vorhin diese Unterscheidung gemacht zwischen Reinhard May, also allein auf was die Musikrichtung betrifft, weil da, glaube ich, kann man schon feststellen, also natürlich, Rap hat eine ganz andere Positionierungs- und News-Lastigkeit in sich, qua seiner gesamten Geschichte. Und diese Liedermacherei und auch sonst habe ich viel jetzt zumindest immer Gespräche geführt darüber, wie schwer erstmal im Ukraine-Krieg es überhaupt irgendwie ist, sich als Künstler, Künstlerin politisch zu äußern innerhalb der Musik. Also natürlich gibt es Bands, die das tun, aber es gibt auch oft, habe ich das Gefühl, so eine Zurückhaltung, damit rauszugehen und vielleicht mal in einem Interview oder vielleicht in einer Aktion oder spenden oder sich irgendwie abseits des Bandlebens dafür einzusetzen, aber grundsätzlich natürlich das schwierig zu finden, überhaupt innerhalb des Auftretens als deutsche Künstler, Künstlerin, sich innerhalb eines Songs wirklich zu äußern. Wie erlebt ihr das? Weil da gibt es natürlich die Unterscheidung, in welcher Musikrichtung, in welchem Genre ist es überhaupt möglich. Und Rap ist nochmal anders, wie gesagt, als
ja, also
Singer-Songwriterei.
Rap hat ja schon in sich was Subversives,
genau,
in der Geschichte. Und insofern passt das ja eigentlich auch ganz gut zu dem, was wir jetzt schon durchdekliniert haben, eben den Mittelfinger gegen den Staat zu richten sozusagen. Aber ich kann mir das auch genauso, also in anderer Form, weniger so protestformmäßig, genauso in Popmusik vorstellen. Und da die Frage von Beginn ist, warum sind es keine Frauen oder bislang haben wir jetzt keine Frauen genannt, die sich dazu äußern möchten? Naja, also es ist halt auch ein sehr kontroverses Thema, auf jeden Fall. Aber da finde ich auch auf jeden Fall keine abschließende Antwort dazu, aber das kreist auf jeden Fall noch so in meinem Kopf, ob da irgendwie diese Genderfrage doch eine größere Rolle spielt.
Also ich glaube, zur Frage, inwiefern es überhaupt möglich ist, sich politisch in so einer Situation hinzustellen und das musikalisch zu verarbeiten, ist es natürlich einfach so, dass es auch uncool ist, sich auf die Seite der Regierung zu stellen und darüber Kunst zu machen, dass alle in der Regierung recht haben mit ihrem Kurs. Und da ist es natürlich eher sowas wie der Deutschrap, der sich dann traut, sich hinzustellen und mit all den Konsequenzen zu leben. Außerdem, glaube ich, ist es ja auch nicht nur politisch konnotiert, was da diskutiert wird in dieser Musik, sondern es hat ja auch diese starke soziale Perspektive, dass es eben doch ja eher ein liberales, bürgerliches Milieu ist, das sich relativ stark macht für diese Art der Aufrüstung und es ja auch diese ehemals pazifistischen Milieus sind, aus denen da viele Rufe kommen. Joschka Fischer hatten wir jetzt kürzlich mal wieder, auch wenn der schon lange nicht mehr als der große Vertreter des Pazifismus gilt. Ja, aber das ist dann natürlich, das, was wir jetzt dann im Deutschrap hören, auch eine Reaktion von so einer prekären Klasse auf eine gut saturierte bürgerliche Mitte ist. Und diese Männlichkeit, und ich glaube, ich würde sie gar nicht so sehr abgrenzen von, warum reden Frauen da nicht drüber, sondern eher, warum sind es nicht die soften Männer, die wir sozusagen großgezogen haben, als möglichst sanft im gesellschaftlichen Umgang zu sein. Warum sind es die nicht, die sich jetzt gegen diese neue Härte des Staates wenden? Stattdessen haben wir zum Beispiel die Mitgründerin des Missy Magazines, Stephanie Lohaus, die sich für Wehrpflicht auch für Frauen ausspricht und sagt, das ist jetzt der feministische Akt. Das ist ja das, was dann als Annalena Baerbock, nee, als Elektropanzerfeminismus von Disaster benannt wird. Ich würde es deswegen eher abgrenzen von dieser anderen Form der Männlichkeit und würde sagen, das, was dann von Leuten wie Disaster, aber auch KIZ und so oder zugezogen Maskulin, die es ja sogar in ihrem Namen haben, von denen kommt, ist ja, dass es eine Art ironisierter, postmoderner Männlichkeit ist, die schon auch gebrochen ist und deren Härte, mit der sie dann auftreten, visuell, ästhetisch auftreten, diese Härte bezieht sich ja nicht auf Gehorsam oder Disziplin, wie wir das aus einer traditionellen Männlichkeit kennen, sondern diese Härte kommt durch das Durchhalten in einer feindlichen Welt. Davon singt Disaster sonst, wie er sich sozusagen immer wieder gegen eine ihm feindliche Umwelt durchschlagen musste, gemeinsam auch mit anderen, also nicht dieses Ich alleine gegen alle anderen, aber es ist dieses Durchhalten. Und da würde ich sagen, ist es auf eine Art auch dieser Antimilitarismus, der dann männlicher ist, als die Rekruten, die sich einfach sagen lassen, was sie zu tun und zu lassen haben und dann sofort in den Schützengraben springen. Da ist es ja dann auf eine Art männlicher zu sagen, ich verweigere mich dem und ich kämpfe gegen diesen Staat, der was von mir will.
Also auf jeden Fall mentale Gymnastik, was wir jetzt hier gemacht haben. Aber ich kann dir auf jeden Fall folgen. Also ich finde
ja, okay, sorry, ich hoffe,
ich... Naja, ich habe gerade gedacht, als ich dir zugehört habe, es gibt ja auch nochmal einen Unterschied in der Botschaft, ich möchte meine Söhne nicht in den Krieg schicken, ich möchte selber nicht in den Krieg geben. Das gibt es einmal als politische Botschaft, ich bin gegen die Entscheidung, was die Regierung trifft. Und aber es kann auch eine mitgelesene Botschaft sein, wenn wir auf diese Männlichkeitsbilder schauen, ich trau mich nicht, ich möchte das nicht, ich habe einfach Angst. Und da glaube ich, das ist ja auch nochmal, glaube ich, so eine Gratwanderung, wenn man sich äußert. Und da ist es ja bei den Textzeilen, die wir jetzt mehrfach zitiert haben, klar, das ist eben nicht, da geht es gar nicht so darum, mit um Sterben, nicht Sterben, Angst haben, irgendwie sich ein schöneres Leben vorgestellt haben, sondern um klar zu sagen, nö, ich mache nicht mit bei eurem Plan. Ne? Und da vielleicht liegt da auch die Schwierigkeit dann drin, wer jetzt sich wie äußert und wer dann wie gelesen wird. Als politischer Künstler, der sich äußert, oder als, was würde man dann sagen, fieserweise, als Angsthase oder so. Also ich weiß nicht, ob du das mitgehen würdest, dass da auch nochmal ein Unterschied liegt, wie man sich äußert.
Doch, würde ich absolut mitgehen. Also weil ich ja, das ist ja dann das interessante Phänomen. Also dass da dieser Antimilitarismus eben nicht dieses ängstliche Feige ist, sondern das spielt halt eine gewisse Härte mit. Und das, ich finde es ja gar nicht so schlecht. Also ich würde sagen, wenn du dich dem Staat widersetzen willst und ein anderes Interesse hast als dieser Staat, der dich beherrscht, ja, dann brauchst du auch eine gewisse Härte. Man sieht es ja in fast allen Ländern, die dann im Krieg sind, die lassen dich nicht raus. Da kannst du dann nicht einfach entscheiden, ach so, nee, ich wollte gar nicht mitmachen. Entschuldigung, das hatten sie falsch verstanden. Sondern klar, da muss man sich dann halt auch durchschlagen.
Wie hast du gerade gesagt, T, das war Gymnastik, Gedankengymnastik, Metaebenengymnastik rund um die zwei Popkulturthemen, die wir in dieser Woche im Popkultur-Wochentalk aufgegriffen haben mit T. Lee. Schön, dass du da warst. Mit Nils Schneider-Jahn. Schön, dass du da warst.
Sehr gerne, danke.